Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Auf die Ohren. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder bei uns eingeschaltet haben. Wir, das ist meine Wenigkeit, Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung, und an meiner Seite heute
Sonja Focke, auch bei der Kulturvermittlung.
Und wir sprechen heute über eine ganz besondere Person in der altägyptischen Geschichte. Diese dritte Staffel des Podcasts steht ja unter dem Thema VIPs, Very Important Persons. Und für diese Folge haben wir uns Teje ausgeschaut. Wir machen das Ganze ja immer an einem Objekt fest, was sich in unserem Museum befindet. Und unser heutiges Fokusobjekt, das finden Sie im Raum Kunsthandwerk. Und zwar nicht in der Mitte des Raumes, sondern Sie müssen ein wenig um die Vitrinen herumgehen, an der hinteren Seite in einem der kleinen Vitrinen. Dort findet sich nämlich eine ganz kleine Gestalt der Teje. Es ist eine kleine, mit Goldfolie überzogene Holzeinlage, nur 14 cm hoch, 4 cm breit und 0,3 cm dick. Diese Einlage stammt wahrscheinlich von einem Möbelstück oder einem Schrein. Sie zeigt eine nach rechts gewandte stehende Frauenfigur, die sich durch ihre Tracht und ihre Attribute wie die Geierhaube eindeutig als Königin ausweist. In der herabhängenden rechten Hand hält sie einen Stabstrauß, also einen großen Blumenstrauß, wenn man so sagen will, der an einem Stab befestigt ist. In der vor die Brust gelegten linken Hand hält sie einen Wedel. Das eng anliegende Gewand reicht ihr bis zu den Knöcheln herab und um Taille und Brust ist ein Band geschlungen, das vorne verknotet ist. Dieses Band wird ab Mitte der 18. Dynastie häufig von Königinnen getragen und ist nach Ausweis von Grabmalereien von roter Farbe gewesen. Man könnte das als einen Hinweis auf das sogenannte Tit-Amulett oder den Isis-Knoten verstehen. Dieser Isis-Knoten gehört zur Tracht der Isis dazu. Es ist ein vorne zwischen den Brüsten verknotetes Gewand. Und wir kennen ihn eben auch als Amulett, was man sich um den Hals hängen konnte oder in anderer Verwendung. Der Kopfputz unserer kleinen Gestalt, das ist ein paar Falkenfedern, die von über einem kleinen Kranz von Ureus-Schlangen häufig von Königinnen getragen werden. Wenden wir uns dem Gesicht zu, dann sehen wir, dass es schräg gestellte Augen hat, sowie eine üppige Löckchenperücke. Beides weist auf die späte Zeit unter dem König Amenophis III. Hin und so mit dem Hinweis auf Königin, auf die Zeit von Amenophis III. Können wir in dieser kleinen Figur die große königliche Gemahlin Teje sehen. Die Königin Teje kennen wir auch noch aus einer ganzen Reihe von anderen Objekten. Sehr bekannt ist zum Beispiel der kleine Holzkopf aus dem Berliner Museum, der auch einmal bei uns im Museum zu Gast war, damals zur Ausstellung Last Exit. Und auch bei uns im Museum finden wir Teje noch ein zweites Mal. Dazu müssen Sie ein Stückchen weiter durchs Museum hindurchgehen, und zwar in den Raum Kunst und Zeit. Dort hängt an der Wand die Stele des Sebek Nacht. Und wenn Sie sich dort das oberste Register anschauen, dann sehen Sie dort einerseits den Jenseitsherrscher Osiris dargestellt und ihm gegenüber das Königspaar Amenophis III. Und dahinter Teje. Vergleichen Sie doch einmal diese Reliefdarstellung von Teje mit der kleinen hölzernen Einlage. Sie werden durchaus Ähnlichkeiten sehen. Aber wer war Teje denn eigentlich?
Ja, wie schon gesagt, sie war die große königliche Gemahlin von Amenophis III., ein Herrscher aus dem Neuen Reich. Genaue Lebensdaten sind immer schwierig, wahrscheinlich um 1398 geboren und gestorben um 1338, und das Ganze natürlich vor Christi. Wir wissen ungewöhnlicherweise für eine große königliche Gemahlin Auch die nahmen ihren Eltern, und zwar aus einem Hochzeitsskarabäus. Zu den Skarabäen von Amenophis III. Kommen wir, glaube ich, ein bisschen später. Mhm. Wir wissen, dass ihr Vater Juja hieß und ihre Mutter Tuja. Und aus ihrem Grab, die im Tal der Könige 1905 von Quibble, Weigall und Theodore Davies entdeckt wurde, das ist KV 46, wissen wir auch, dass Juja ein Prophet des Min in Achmim war, unter anderem Titel auch den Titel Gottesvater trug und Pferdevorsteher und dass er auch königliche Siegeler und den Titel einziger Freund des Königs hatte. Die Mutter Tuja war auch eine Priesterin, sie war Aufseherin des Harims des Gottes Min und ist wohl mit nach Theben umgezogen, um dort Aufseherin des Harims des Gottes Amun zu werden. Das sind Priestertitel. Wir kennen auch von ihr einen Bruder, der ist in Theben zum zweiten Prophet des Amun, das ist der zweithöchste Priester im Tempel des Amuns geschafft hat. Also eine durchaus einflussreiche Familie aus dem Ort Achmim in Oberägypten.
Es ist sehr ungewöhnlich, dass Mutter und Vater Juja und Tuja die Ehre bekommen haben, im Tal der Könige ein Grab zu bekommen. Also auch das zeigt die Wertschätzung von Teje als Person.
Genau, es sind ein paar Privatgräber im Tal der Könige, und aber nicht sehr viele. Das war wirklich eine sehr große Ehre.
Es wird auch oftmals gemutmaßt, dass Teje noch einen weiteren Bruder hat, und zwar Eje. Eje, der ja später auch König werden soll, wird oft als ihr Bruder oder oftmals als Bruder bezeichnet, aber es gibt keine eindeutigen Beweise. Er stammt womöglich auch aus Achmim. Zumindest hat er als Pharao dort ein kleines Felsheiligtum für den Gott Min gebaut. Er trug ähnliche Titel wie Juja, zum Beispiel Gottesvater und Vorsteher der Pferde. Und er hat auch eine enge Beziehung zu Nofretete gehabt. Teje war ja die Mutter von Echnaton und Schwiegermutter von Nofretete.
Und Ejes Frau war Nofretetes Amme.
Also, es gibt eine enge Verbindung, aber das heißt nicht wirklich, dass Eje auch ihr Bruder war. Teje, die heißen auch noch alle ähnlich, ganz furchtbar. Ne? Juja, Tuja, Eje, Teje, ganz schlimm im alten Ägypten. Teje nun hat Amenophis III. Geheiratet, und zwar relativ früh in seiner Regierungszeit, ungefähr in seinem zweiten Regierungsjahr. Nun muss man dazu sagen, dass Amenophis auch recht früh auf den Thron gekommen ist. Er war wohl zu diesem Zeitpunkt nicht älter als 10, 12 Jahre, und Teje war wohl in einem ähnlichen Alter.
Das kann man wunderbar von ihren Mumien ausrechnen. Wir wissen ungefähr, wie alt sie waren, als sie gestorben sind. Beide Mumien sind erhalten und können dann zurückrechnen. Ist ein bisschen schwierig, weil die sehr umstrittene Frage einer Korrigenz zwischen Amenophis III und seinem Sohn ist und wie lange und so weiter. Aber so kann man so ungefähr herausfinden, wie alt sie dann waren, als sie geheiratet haben. Also wahrscheinlich beide um die 10 bis 12 Jahre.
Zum Zeitpunkt ihres Todes war Teje etwa 40 bis 50 Jahre alt. Sie ist wahrscheinlich um das Jahr 12, das Regierungsjahr 12 von Echnaton gestorben. Und auch Amenophis III. Ist
ähnlich alt geworden, aber der ist früher gestorben.
Genau. Das wollte ich damit sagen.
Genau, also die sind auf jeden Fall nicht gleichaltrig gewesen. Wir wissen, dass Teje Amenophis III. Um ein paar Jahre zumindest überlebt hat, bis zu 12 Jahre.
Sie ist dann ja auch mit nach Amarna umgezogen, in die neue Hauptstadt, und ist da eben Königsmutter gewesen, was auch eine sehr, sehr hohe Stellung am Königshof war. Teje und Amenophis III. Haben eine ganze Reihe von Kindern gehabt. Nicht nur Echnaton, der ja als Amenophis IV. Geboren wurde, sondern auch noch einen älteren Sohn mit Namen Thutmosis, der als Thutmosis V. eigentlich als Thronfolger vorgesehen war. Thutmosis V., es ist nicht ganz gesichert, dass er wirklich Tejes Sohn war oder der Sohn einer Nebenfrau, aber wenn er als Thronfolger vorgesehen ist, kann man eigentlich schon sehr davon ausgehen. Es gibt allerdings keine eindeutige Filiationsangabe. Thutmosis war hoher Priester des Ptah. Wir haben ein Relief von ihm aus dem Serapeum, wo er hinter seinem Vater steht, in den Attributen des Oberpriesters des Ptah, mit Jugendlocke, mit Gepardenfell und ein Salbgefäß hält. Dieses Relief befindet sich auch bei uns im Raum Religion. Und wenn Sie an der Geschichte interessiert sind, warum Thutmosis nicht König geworden ist und wie das vielleicht den Lauf der Weltgeschichte hätte ändern können, dann verweisen wir gerne auf unseren YouTube-Kanal. Dort gibt es nämlich einen Vortrag von Professor Dietrich Wildung zu dem Verhältnis von Thutmosis und Amenophis Echnaton. Wir setzen den Link auch noch in die Shownotes vom Podcast. Teje und Amenophis III. Hatten auch noch eine ganze Reihe Töchter.
Genau, also die älteste hieß, oder wahrscheinlich die älteste hieß Sitamun, Tochter des Amuns. Sie ist am besten belegt. Sie hat auch einige Sachen mit ihren Namen drauf zur Grabausstattung ihrer Großeltern, Juja und Tuja, beigesteuert. Also ist in deren Grab ihr Name sehr gut vertreten. Und sie wurde irgendwann selbst große königliche Gemahlin des Amenophis III. Das ist immer eine schwierige Sache, zu wissen, was genau damit gemeint ist, ob sie einfach nur ihre Mutter unterstützt hat in ihre Aufgaben oder ob das eine tatsächliche Hochzeit, das wird stark umstritten.
Es ist wahrscheinlich mehr eine Art Ehren- oder Amtstitel.
Also es ist nicht so ungewöhnlich, dass Töchter von Pharaonen dann selber große königliche Gemahlinnen oder nur königliche Gemahlinnen von ihren Vätern werden. Und das scheint wirklich eine administrative Sache zu sein. Sie scheint mit nach Amarna umgezogen zu sein unter Echnaton, weil Objekte mit ihrem Namen im Königsgrab von Amarna aufgetaucht sind. Wiederum ist es auch möglich, wir wissen, Familienmitglieder steuern auch zur Grabausstattung von anderen bei. Vielleicht ist das auch der Fall, aber
man hat auf jeden Fall die Objekte damit gefunden.
Genau. Die zweite Tochter hieß Henut-Taneb. Sie wurde nicht explizit als königliche Gemahlin genannt, trug aber den Epithet Gefährtin des Horus, die in seinem Herzen ist, und ihr Name wird oft in eine Kartusche geschrieben, also liegt es nahe, dass sie auch mit zu den Königinnen gehört hat, sowie ihre Schwester Iset. Sie wurde nur als königliche Gemahlin genannt, Hemet-Nesut, nicht große königliche Gemahlin, und ihr Name taucht auch in eine Kartusche auf. Und die letzte heißt Nebet-Yah, die nur aus einem Kolosse aus Medinet-Habu bekannt ist.
Eine weitere Tochter, die nur in Amarna auftaucht, Königstochter, als Kind dargestellt, ist Bakhet-Aten. Und sie wird meistens neben Teje stehend oder sitzend dargestellt. Und es ist jetzt die Frage, ist es nun eine sehr, sehr spät geborene Tochter oder handelt es sich dabei gegebenenfalls um die älteste Tochter, Sitamun, die ja nun mit diesem Amun im Namen nicht mehr der neuen Religion des Echnaton entsprach. Und vielleicht hat man deswegen ihren Namen geändert, hat auf den Amun verzichtet und stattdessen Aton in den Namen mit hineingetan.
Und da Sitamun auch die Tochter des Amuns heißt, ist es auch wahrscheinlich, dass Echnaton nicht wollte, dass sie als Tochter des Atons bezeichnet wird. Weil genau, da schon ein etwas anderes Verhältnis ist mit dem Aton und dass sie deshalb als Bakhet-Aton die Dienerin des Atons genannt wurde.
Ein weiteres Kind gibt es eventuell auch noch, Semenchkare, die Nachfolger von Echnaton oder nach neuesten Erkenntnissen vielleicht auch Mitregent. Um die Person von Semenchkare gibt es ja noch einige Unklarheiten. Auch da verweisen wir noch einmal auf YouTube und auf unser Elfenbeinfragment bei uns im Museum, wo nämlich Echnaton und Semenchkare als Co-Regenten gezeigt werden. Wenn Semenchkare ein jüngerer Bruder von Echnaton gewesen ist, ist es möglich, dass er ebenfalls also ein Sohn von Teje war. Also eine ganz zahlreiche Familie, die Teje dort herangezogen hat. Schauen wir uns noch ein paar Objekte aus der Regentschaft von Amenophis III. An, und zwar sind das die schon angesprochenen Skarabäen. Skarabäus, der Mistkäfer, hat ja eine religiöse Bedeutung im alten Ägypten als Tier des Sonnengottes, aber er wird auch als Gedenkskarabäus verwendet. Wir nennen das immer so ein bisschen flapsig Nachrichtenblätter im alten Ägypten. Diese Gedenkskarabäen sind nämlich sehr, sehr groß. Die haben durchaus die Größe einer Handfläche und sie haben auf der Unterseite Inschriften. Und diese Skarabäen wurden in großer Zahl gefertigt und dann im ganzen Land verteilt. Allein unter Amenophis III. Kennt man mehr als 200 von diesen riesigen, großen Gedenkskarabäen. Im Raum Schrift und Text haben wir auch einen davon. Man unterscheidet bei diesen Gedenkskarabäen thematisch drei Stück. Zum einen sind es die schon angesprochenen Hochzeitskarabäen, immerhin 56 an der Zahl, aus dem zweiten Regierungsjahr von Amenophis, und dort wird Teje und ihre Eltern genannt.
Genau, es gibt andere Hochzeitskarabäen von seiner Hochzeiten mit mitanischen Prinzessinnen, Kilopepa und Tadukepa.
Mhm. Dann gibt es die Löwenjagd-Skarabäen, dazu gehört der unsrige. Und auf diesen Löwenjagd-Skarabäen heißt es, dass der König in seinen ersten 10 Regierungsjahren schon 102 Löwen erlegt hat. Weiterhin gibt es die See-Skarabäen, davon sind 11 Stück bekannt. Sie datieren in das Jahr 11 der Regierungszeit von Amenophis. Und er ließ im Ort Jakaru bei Achmim einen künstlichen See für Teje anlegen und hat das also auf diesen Skarabäen auch der Welt verkündet.
Genau, so wie sie auch einen künstlichen See bekommen hat, hat Teje auch einen eigenen Tempel bekommen. Und zwar in Nubien, südlich von Ägypten, im Ort Zedenga. Und das ist ein ganzer Komplex und da ist ein Tempel, was dem Gott Amun und Amenophis III gewidmet ist, und ein anderen, was dann Teje gewidmet ist. Und wie später auch Nofretari unter Ramses II. Hat Teje also in Nubien auch einen eigenen Tempel.
Ein weiterer großer Bau, mit dem Teje in Zusammenhang steht, das ist der königliche Palast von Amenophis III. In Theben West, der Palast von Malkata. Wenn Sie einmal ganz königlich über den Fußboden von Malkata schreiten wollen, dann schauen Sie im Raum Kunst 2. Dort ist nämlich unter einer Glasscheibe ein Fußbodenfragment dieses Palastes dargestellt. Malkata ist der am best erhaltenste und best dokumentierte Palast, auch wenn von ihm nicht mehr wirklich viel übrig sind. Solche Paläste waren nämlich aus vergänglichem Material hergestellt, aus Ziegeln, aus ungebrannten Lehmziegeln. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Bauten nicht für die Ewigkeit gedacht waren, im Gegensatz zu den Tempeln und den Gräbern. Das heißt, vom Palast sind nur noch die Grundmauern und eben Teile des Fußbodens übrig. Der Palast selbst, der Königspalast, ist ein ganzer Komplex. Der eigentliche Palastbau hat eine Größe von 50 auf 125 Metern, aber rundherum gibt es ganz viele andere Strukturen, von Küchen über weitere Wohngebäude, große Lager und Magazine, Villen der Adligen und weiteres. Im Bereich des sogenannten Nordpalastes gibt es ein weiteres Gebäude, das wohl ein Palast von Teje selbst ist, der ihr als großer königliche Gemahlin zur Verfügung gestanden hat.
Es fällt mir gerade ein, sie hat auch in Fayum einen Palast gehabt.
Ja, man hat in der Tat eine ganze Reihe von Palästen gehabt, sogenannte Sommerresidenzen. Das heißt, der König war also mit seiner Familie nicht nur immer vor Ort, sondern hat in der Hauptstadt, sondern hat auch natürlich das Land bereist und so weitere Paläste gehabt.
Einen Palast hatte sie auch ein eigenes in Amarna. Eine der vielen Hinweisen, dass sie mit umgezogen ist mit ihrem Sohn Echnaton. Die hießen für die Frauen Sonnenschatten.
Sehr schöne Bezeichnung.
Ja. Und Teje wird auch in manchen Gräbern gezeigt, wie sie hinter Echnaton schreitet und auch sich an den Kult von dem Aton beteiligt. Sie taucht in den Gräbern von Huya, der auch ihr Verwalter und Ruchsechs war, und auch des Cheuf auf.
Nach dem Jahr 12 bzw. 14 von Echnaton gibt es keine weiteren Belege mehr für sie. Wahrscheinlich wird sie dann also in dieser Zeit gestorben sein. Dass Teje sich auch politisch schon zu Zeiten ihres Mannes eingemischt hat und dort eine bedeutende Rolle gespielt hat, das zeigt die sogenannte diplomatische Korrespondenz. Das ist ein umfangreicher Fund von Tontafeln in akkadischer Keilschrift, die in den Archiven des königlichen Palastes in Amarna gefunden wurden. In Keilschrift. Das ist immer sehr, sehr spannend, denn akkadische Keilschrift war damals die sogenannte Lingua Franca der Diplomatie, so wie es heute als Grundsprache Englisch ist. Also nicht das Altägyptische, nicht die Hieroglyphen, sondern Keilschrift. Wenn Sie zu dieser diplomatischen Korrespondenz noch etwas mehr wissen wollen und auch zum Verhältnis von Akkadischen Reich und Ägypten, dann schauen Sie doch mal in unser Museumsmagazin Ma'at. In den Ausgaben 23 und 24 ist nämlich ein Artikel von Sophia Specht, der sich mit dieser diplomatischen Korrespondenz beschäftigt. Worum geht's denn da?
Ja, es geht um den König von Mitanni, Tushratta, der einen Brief an Echnaton schreibt, wobei er gleichzeitig Teje mitbegrüßt. Er ist unglücklich, weil Amenophis III., den Vater von Echnaton, ihm goldene Statuen mit Lapis-Einlagen, also Einlagen aus dem Stein Lapis-Lazuli, von sich, Tushratta, und seiner Tochter Taduchepa, einer Frau von Amenophis III., versprochen hat. Er hat angeblich Boten dahin geschickt, hat selbst mit ihren eigenen Augen, die gesehen haben, wie diese Statuen gegossen werden. Was aber bei Tushratta angekommen ist, war vergoldetes Holz. Und da war er unglücklich. Und er weist darauf hin, dass das Ganze unter seinem Vater gegangen ist, dass Teje über alles Bescheid weiß. Und nur um sicher zu sein, dass die Botschaft wirklich angekommen ist, schreibt er wahrscheinlich gleichzeitig an Teje selbst, schildert er die Problematik nochmals und fordert ihr auf, sich bei ihrem Sohn da ein bisschen einzumischen und zu sehen, dass diese Statuen dann endlich bei Tushratta ankommen. Dabei erwähnt er, dass wohl Juni, die Königin von Mitanni, und Teje in Briefverkehr stehen, also sich gegenseitig häufiger angeschrieben haben. Und das ist etwas, was man später auch wiederum bei Ramses II findet, wo wir die diplomatische Korrespondenz mit dem Hethiterkönig haben, wo erwähnt wird, dass und auch ein paar Briefe erhalten sind, dass Nofretari und die hethitische Königin auch parallel zu den Königen eine diplomatische Korrespondenz unterhielten. Das Ganze geht weiter. Diese Briefe wurden von zwei Boten mitgebracht aus Mitanni. Wir kennen ihren Namen, sie hießen Birisi und Tulubri. Und das nächste Brief von Tushratta geht darum, dass diese Boten nie zurückgekommen sind, dass die in Ägypten festgehalten wurden und nie mit einer Antwort von Echnaton dann zurückgegangen sind. Und Tushratta will jetzt wissen, wo seine Boten sind und auch natürlich, wo seine Statuen sind. Und dabei wird immer wieder auf Teje verwiesen. Teje, deine Mutter, kennt all die Wörter, die ich mit deinem Vater, also Amenophis III, gesprochen habe. Also sie war wohl in der Außenpolitik sehr aktiv. Wer sich das näher angucken will, das sind die Amarna-Briefe EA, 27, 26 und 28.
Ja, es ist sehr schön, wenn man sich diesen Originaltext dann einmal anhört. Also du hast gerade schon gesagt, Teje, deine Mutter, kennt all die Wörter, die ich mit deinem Vater gesprochen habe. Keiner kennt sie sonst. Du musst Teje, deine Mutter, danach fragen, damit sie es dir sagen kann. So wie dein Vater mir immer Liebe gezeigt hat, so soll mein Bruder, also Echnaton, mir jetzt auch Liebe zeigen und mein Bruder soll sich nichts anhören von irgendjemand anders. Also frag deine Mama, die weiß es genau und dann handle aber auch entsprechend.
Und vor allem, dass die Mama da mit einbezogen wird, so züchte ein bisschen deinen Sohn, dass er...
Dass das er auch tut, was er soll. Genau. Also das ist sehr schön. Das heißt, es zeigt uns also auch nochmal einen Einblick in das Leben damals am Hofe und vor allem auch diesen Austausch dieser unterschiedlichen Großreiche untereinander. Wir haben es gehört, Teje ist dann um das Jahr 12 der Regierungszeit von Echnaton gestorben. Es ist nicht ganz klar, wo genau sie bestattet wurde.
Es ist im königlichen Grab von Amarna ein Raum für sie vorgesehen. Es sind auch Elemente ihrer Bestattung dann später im Grab Kaufer 55 gefunden worden. Das ist ein sehr interessantes und sehr... Ja, kompliziertes.
Viel diskutiertes Grab, genau.
was sehr viele Elemente von sehr vielen Leuten mit beinhaltet haben, unter anderem einem Schrein von ihr. Und dieses Schrein trägt den späteren Namen des Aton. Das heißt, es ist nach dem Jahr 9 von Echnaton entstanden und es ist auf jeden Fall ein Schrein für eine Bestattung gedacht. Es sind, glaube ich, auch wiederum Ushebtis von ihr im großen königlichen Grab von Amarna gefunden worden, was auch darauf hindeutet, dass sie möglicherweise wahrscheinlich dort zumindest eine Zeit lang bestattet wurde. Und wir wissen, dass sie irgendwann nach Theben gekommen ist, zum Tal der Könige. Sehr wahrscheinlich ist, dass sie, wie ursprünglich gedacht, im Grab von Amenophis III. Von ihrem Mann gekommen ist. Dieses Grab ist interessant, indem es zwei extra Räume hat, die vermutlich für seine Königinnen Teje und Sitamun gedacht waren. Und dort sind auch wiederum Fragmente von Ushebtis von ihr gefunden. Also genau, es scheint wahrscheinlich erstmal in Amarna, dann Amenophis III. Und als dann der Tal der Könige geplündert wurden und die ganzen Mumien umgebettet wurden, ist sie schließlich in der Kaschette von im Grab von Amenophis II umgezogen.
Genau, das war die Umbettung in der 21. Dynastie. Also Königsmumien sind hin und her transportiert worden, um sie in Sicherheit zu bringen. Das Grab, die Kaschette selbst, ist 1898 durch Victor Loré entdeckt worden. Und er hat die Mumie der Teje schließlich ins Ägyptische Museum in Kairo gebracht. Und beim großen Umzug der Königsmumien ins neue Museum war Teje natürlich auch mit dabei und ist so also jetzt im neuen Museum zu finden.
Genau, also das Interessante ist, sie war nicht in einem Sarg. Sie war nicht mal noch vollständig eingewickelt. Sie trug keinen Namen. Trotzdem können wir sicher sagen, dass wir die Mumie von Teje haben. Und zwar wurde das Schlange vermutet. Die Balsamierungstechnik von diesen sogenannten Elder Lady B entspricht der Amarna-Zeit. Und es wurden schon Vergleiche mit Gesichtsmerkmale von Teje, denn der Alter schien ungefähr zu entsprechen. Also das wurde schon lange vermutet, aber in neuere Zeiten wurden DNA-Analysen an den Königsmumien unternommen und es wurde bestätigt, dass das eine Tochter von Yuya und Tuya ist. Yuya und Tuya sind in ihrem Grab gefunden worden, ihre Identität ist sicher und das DNA entspricht, dass eine Haarlocke, die im Grab von Tutanchamun gefunden wurde, in so einem Mini-Sarg-Ensemble mit dem Namen der Teje drauf.
Also seine Großmutter.
Genau, das wäre seine Großmutter in dem Fall. Das ist auch durch DNA gesichert. Sie ist die Mutter von der Mumie, die in Kaufer 55 gefunden wurde und eine andere, die in der Königskaschette von Amenophis III, die Younger Lady A. Und die beiden sind die Eltern von Tutanchamun. Wenn wir nur wussten, wer sie genau sind, wäre das noch besser.
Ja, genau. Also es ist, man kann Verwandtschaftsbeziehungen durchaus feststellen. Wir haben, glaube ich, in einer vorigen Podcast-Folge auch schon mal darüber gesprochen. Das ist halt alles immer nicht ganz einfach, weil gerade bei nahen Verwandten, ob das jetzt Vater oder Onkel oder sonst etwas ist, das ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist zumindest ganz klar, dass wir es bei der Elder Lady B mit Teje zu tun haben.
Genau, es hilft, wenn man beide Elternteile haben, was wir hier durchaus haben. Wir haben Yuya und Tuya und dann für die Mumien von KV 55 und die Younger Lady haben wir Amenophis 3 und Teje. Genau. Also in dem Fall ist es
ziemlich
in
eindeutig.
Dem Fall ziemlich eindeutig.
Bei der Untersuchung der Mumien kann man natürlich dann auch wieder nicht nur Verwandtschaftsbeziehungen feststellen, sondern auch, woran die Mumien sonst noch gelitten haben. Gesundheitliche Einschränkungen und so etwas, das ist durchaus auch immer ganz interessant.
Ja, die Tee hatte eine leichte Skoliose, eine wahrscheinlich Schilddrüsenschwellung, Struma und eine Narbenhernie. Sie hatte keine Malaria, was aber bei anderen sehr häufig vorkam. Ihr Vater litt darunter und unter Zahnabszesse, so wie ihre Mutter. Sie hatte keine. Und ihre Mutter litt auch unter Malaria. Also das war ein sehr, sehr verbreitetes Leiden.
Was man sich auch sehr gut natürlich vorstellen kann, im feuchten Sumpfgebiet sind natürlich auch immer wieder Malariamücken unterwegs, ganz klar.
Genau.
Also das ist immer ganz spannend, dass man dann auch wieder durch diese Mumienuntersuchung natürlich einen Einblick in die Lebenswirklichkeit im alten Ägypten hat. Teje, eine königliche Gemahlin, eine Politikerin ihrer Zeit, eine wichtige, bedeutende Frau, die auch nach ihrer Regentschaft, wenn man so sagen will, eine bedeutende Rolle gespielt hat am Hofe ihres Sohnes Echnaton. Also gehen Sie einmal durch das Museum durch, schreiten Sie wie Teje über den Fußboden des Malkata-Palastes, schauen Sie sich Ihre Bildnisse einmal an und wir hoffen, dass wir Ihnen ein wenig mehr über sie haben erzählen können. Freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind und wünschen auf die Ohren.